Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die French Open sind vorbei, aber in der letzten Woche gab es doch noch ein anderes Turnier, beziehungsweise es gab eine ganze Menge an Turnieren. Die Challenger Tour war in der zweiten Woche der French Open sehr stark unterwegs und bei einem Turnier, da waren wir natürlich vor Ort. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder der Macher von TennistourTalk.com, Florian Herm. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wer braucht die großen Matches bei den French Open, wenn er der ja, so ein bisschen Conferencier der Neckar Open in Heilbronn sein kann.
Ah, du bist zum Franzosen avanciert. Ja. Ich merke es. Es war lange Zeit Paris. Ja, wie immer gilt, das wahre Tennis findet natürlich woanders statt.
Natürlich. Also da können wir gerade mal über deinen Job da sprechen. Du bist in Heilbronn so ein bisschen Stadionsprecher und Pressesprecher.
Ja, ersteres eigentlich. Ja, ich mache die Moderation tatsächlich auf dem Platz, genau. Also das heißt Anmoderationen der Spieler, das ganze Turnier. Ich führe die On-Court-Interviews und ja, mache ein bisschen die Medienarbeit und auch im Hintergrund helfe damit, mache ein bisschen Social Media. Also das ist tatsächlich so eine Turnierwoche. Das geht eigentlich morgens von 8 bis ja, 12:30 abends, nachts kommt man dann eigentlich tatsächlich erst wieder raus.
Aber du bist seit Jahren da schon involviert, ne?
Ja, es war die 10. Ausgabe dieses Jahr und ich war tatsächlich bei jeder Ausgabe dort. Es gab ja ein Vorgängerturnier in Heilbronn, diese Heilbronn Open, die in Thalheim Indoor stattgefunden haben. Zweite Woche der Australian Open mit auch immer sehr hochkarätiger Besetzung, war eines der größten Challenger-Turniere auf der Tour überhaupt. Und das wurde dann gab es einen Übergang dann eben, wo sogar im einen Jahr 2014 beide Turniere gleichzeitig stattgefunden haben. Dass die Heilbronn Open haben dann aufgehört und die Familie Cevici, mit Herrn Cevici und seine Frau Mine haben dann den Neckar Cup hier eingeführt, dann am Tennisclub am Trappensee. Und das war 2014 zum ersten Mal und ich war dort als Reporter, Tennisreporter, so wie ich das bei vielen Turnieren eben auch bin. Und wir haben uns dann dort eben kennengelernt und ich habe dieses Turnier von Anfang an sehr, sehr gut empfunden, war sehr, sehr sympathisch, die Leute, die dort gearbeitet haben. Und es war ja auch insgesamt von allen, die dort waren, ob das jetzt Mitarbeiter oder dann eben auch vor allem die Spieler auch waren, wurde das Turnier ja wunderbar angenommen. Hat ja, glaube ich, dreimal den Challenger Award gewonnen, also wurde als weltbestes Challenger ausgezeichnet, als es diese Auszeichnung gab. Inzwischen gibt es die ja nicht mehr, aber dort eben preisgekrönt und 2024 jetzt die 10. Ausgabe und für mich die zweite, wo ich eben diese Moderationstätigkeit gemacht habe.
Der Neckar Cup war in diesem Jahr ein Turnier, auf das sehr viele draufgeschaut haben. Nicht nur wegen der Besetzung, da sprechen wir gleich drüber, sondern es war das allererste Challenger, das Electronic Live Calling mit eingesetzt hat. Wie war deine Erfahrung, bevor wir gleich mit Herrn Cevici hier noch hören?
Ja, das ist so tatsächlich ein bisschen untergegangen. Es gab ja einige Themen auch in diesem Neckar Cup. Wir sprechen später noch über die Olympia-Ambitionen der deutschen Spieler, die dort ja auch noch vorhanden waren. Und leider ist es so ein bisschen untergegangen, aber tatsächlich eigentlich eine Weltpremiere, die dort stattgefunden hat, denn es war das erste Sandplatzturnier, welches das erste Live Electronic Line Calling eingeführt hat. Und das auf allen Plätzen, also das heißt, es gab keine Linienrichter mehr. Das ist jetzt nicht ungewohnt, das kennt man von Hartplätzen, aber eben nicht auf Sand. Das war eben tatsächlich neu. Fairerweise muss man tatsächlich sagen, es gab ein Turnier vorher in Katalonien, ein WTA 125er Turnier, wo das bereits auch gemacht wurde, aber es war eben das tatsächlich erste ATP Challenger Turnier, was das eingeführt hat. Und da waren eben Foxten vor Ort, eine Firma aus Spanien, aus Barcelona. Und die waren dort eben vor Ort und haben ja dieses Electronic Live Calling auf Sand dort durchgeführt. Und das war auch mal sehr interessant, weil man ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte, wie das eben dann eigentlich im Hintergrund auch aussieht. Und das dann im, ja, im Backoffice im Endeffekt, also in der angrenzenden Tennishalle, dort also 12 Leute in einem Raum saßen, ja, wo also jeweils 3 Personen die jeweiligen Plätze dann beobachtet haben, beziehungsweise auch in Verbindung mit dem jeweiligen Chair-Umpire waren. Und das war natürlich mal ganz interessant, so das mal von auch von ja eben diese Sicht da zu bekommen, was im Hintergrund dort geschieht und nicht eben nur, was auf dem Platz geschieht. Und das wird ja sowieso 2025 Standard werden auf der ATP-Tour. Bei den Challengern wird das sehr interessant sein, inwieweit das eben durchführbar ist, weil es ist natürlich eine Budgetfrage. Ja. Jetzt ist es aktuell eben so, dass das natürlich zum größten Teil noch unterstützt wird von Fox 10 selber und natürlich eben auch der ATP. Das heißt, dass das im Endeffekt noch Versuchsstadien sind. Welche Turniere sich das dann in Zukunft tatsächlich auf Challenger-Ebene leisten können, das wird sich dann noch zeigen.
2025 soll ATP und WTA-Tour bei Sandplatzturnieren ja dann auch mit Electronic Live Calling ausgestattet werden. Lustigerweise, die French Open wehren sich noch gegen Electronic Live Calling. Sie haben gesagt, dass sie das wegen ihrer Tradition noch nicht so richtig machen wollen. Wenn 2025 das funktioniert bei ATP und WTA, garantiere ich dir zu 100%, 2026 haben wir bei den French Open auf jedem Platz Electronic Live Calling.
Ganz sicher sogar. Also da habe ich gar keine Zweifel dran, weil ich meine, jetzt gerade wieder umstrittene Entscheidung hier, Alcaraz gegen Zverev. Ja, also genau, das hätte es in Heilbronn nicht gegeben.
So sieht es nämlich aus.
Ja, wir hatten tatsächlich mal einen Fall, ich glaube, es war sogar mit Daniel Altmaier, der also auf eine Mark gezeigt hat und gesagt hat, der Ball wäre ganz klar aus gewesen. In dem Fall ist es ja so, dass der Chair-Umpire das ja gar nicht overrulen darf und ja noch nicht einmal die Marke checken darf. Mhm. Ne? Also er darf noch nicht mal vom Stuhl runtergehen, sondern der Call des Systems ist wirksam und da gibt es dann keine zwei Meinungen. Und
das wird noch schöne Diskussionen geben, Junge.
Ja, glaube ich. Also ich persönlich glaube, das wird relativ reibungslos funktionieren, weil das hat eigentlich auch so relativ reibungslos funktioniert und es gab halt keine großartigen Diskussionen, weil im Endeffekt weiß dann jeder, jede Diskussion ist zwecklos. Ne? Das System hat das letzte Wort und das ist ja nicht so wie im Fußball, wo du diese VAR-Geschichte hast und sagst, ja, jetzt schauen wir nochmal und dann wird das vielleicht nochmal und da gibt es trotzdem nochmal viel Diskussionsstoff. Das ist hier ausgeschlossen. Das System entscheidet, basta. Mhm.
Wir werden es erleben, aber diese Woche fand es seine Premiere und wir hören auch nochmal gerade mit Jan Cibici, der Turnierorganisator, was er zum Electronic Live Calling gesagt hat.
Ballkinder, Schiedsrichter. Allerdings in unserem Fall, da die Kapazitäten, habt ihr ja auch mitbekommen, die letzten Jahre auch bei uns auf der Anlage, der Auslauf von den Plätzen ist schon gering. Wenn da halt Topspieler kommen, auch nicht nur auch normale Spieler, dieses Tennis hat sich halt nach hinten verlagert, hinter die Grundlinie. Und wenn dann da hinten eine Person steht, toi toi toi, ist bis dato nichts passiert, ist halt geringer und der Spieler ist gehemmt, kann nicht freier spielen. Jetzt mit dieses Jahr mit dem Electronic Line Calling haben wir ja diese Person weg, haben wir nur noch diese kleinen schwarzen Boxen. Es ja, ist weniger Handicap für den Spieler da, konnte sich ein bisschen mehr befreien. Nichtsdestotrotz bin ich kein Befürworter für so ein Turnier, für so eine Technik. Ja, weil die Emotionen fehlen. Was mir aber persönlich aufgefallen hat, was auch das Positive daraus kommt, es wird weniger diskutiert. Der Linienrichter wird nicht angemacht von den Spielern, der Schiedsrichter kommt in keine Diskussion mehr rein. Das ist das einzige Positive und für den Spieler auch, der akzeptiert und kann sich konzentrieren. Der eine oder andere akzeptiert es nicht und hängt sich wieder rein, aber im Großen und Ganzen war das von der Seite vom Spieler aus, denke ich mal, positiv. Ja, und das Level ist ja weltweit zum ersten Mal beim Challenger, also man hat da kaum Fehler gehabt, oder?
Nee.
Ja, auch seitens von der ATP heute Morgen, dem Supervisor, dem Gespräch, die sind auch begeistert gewesen.
Ja, auch ein bisschen.
Das also zum Electronic Live Calling. Nicht nur deswegen war das Turnier in den Schlagzeilen, sondern auch wegen seiner exzellenten Besetzung. Und da gab es den einen oder anderen wirklichen Spezialfall. Daniel Altmaier war mit einer Wildcard angetreten, aber auch Yannick Hanfmann war mit einer Wildcard angetreten. Und das gab so ein, das kann ich jetzt auch nochmal gerade erzählen, das gab nicht Aufruhr, aber da gab schon mal, da haben sich Leute schon ein bisschen umgedreht oder beziehungsweise die Augenbrauen gehoben, als sie gesehen haben, Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer haben in Paris aus dem Doppelturnier rausgezogen und Yannick Hanfmann kam hier mit einer Wildcard her nach Heilbronn. Das hatte einen Grund, Yannick Hanfmann hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine Chance, sich für Olympia zu qualifizieren. Dafür hätte er ins Finale kommen müssen, beziehungsweise das Finale gewinnen müssen, um diese Möglichkeit noch zu haben, auf den Olympiazug aufzuspringen. Er ist in der ersten Runde ausgeschieden, ist mit 4-6-2-6 gegen Jan Schoinski ausgeschieden, aber gerade diese Wildcards für Altmaier und Hanfmann haben dieses Turnier ja nochmal enorm aufgewertet.
Ja, klar. Also für jedes Challenger in Deutschland ist es essentiell, dass natürlich die deutschen Spieler dabei sind. Ne? Dass er natürlich ohne Wenn und Aber die Hauptattraktionen für jedes dieser Turniere. Und wenn du dann auch noch welche hast, die natürlich Top 100 Spieler sind, Davis Cup Spieler sind, dann ist das natürlich umso toller für das Turnier. Und wie gesagt, beim Neckar Cup zweite Woche, in dem Fall Roland Garros, das ist ja immer zweite Woche Grand Slam, so wie ich es vorher gesagt habe mit dem Turnier in Thalheim. Da gibt es ja dann auch über die Chance, dass der eine oder andere, der eben auch vielleicht früh bei dem Grand Slam scheitert, dann hier nochmal zu diesem Challenger kommt und dort antritt. Und die Liste des Neckar Cups der Sieger und Spieler, die dort in der Vergangenheit ja aufgeschlagen haben, die ist sowieso sehr imposant, wie ich finde. Also angefangen bei Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, alle die haben beim Neckar Cup gespielt, haben dieses Turnier auch bestritten, beziehungsweise auch gewonnen. Nicolas Basilashvili hat dort seine Karriere mehr oder weniger großartig gestartet und Riesenerfolge auch dann in Deutschland natürlich gefeiert. Also da ist es in der Tradition natürlich schon sehr geht es da sehr gut einher. Daniel Altmaier hat das Turnier übrigens selbst gewonnen 2022, also auch er war ja schon Neckar Cup Champion. Also es sind eigentlich schon alte Bekannte gewesen. Im Fall von Yannick Hanfmann, du hast es natürlich angesprochen, war es etwas im Bayern-Maison Horkel, weil da natürlich diese Absage im Doppel stand und logischerweise konnte er sich dazu jetzt nicht äußern und es gab da auch keine offizielle Stellungnahme, warum er jetzt aus diesem Doppel da rausgezogen hat.
Also er war aber in diesem Turnier und ist in der ersten Runde ausgeschieden gegen Jan Schoinski, wird nicht bei Olympia dabei sein, es sei denn, es gibt noch, es gibt keine Möglichkeit für Yannick Hanfmann, bei diesem olympischen Turnier dabei zu sein. Wir haben wieder eine Reihe an Interviews, die du mitgebracht hast, aus Medienrunden bzw. Interviews, die du geführt hast. Und da fangen wir an mit einem jungen Mann, Daniel Vallejo heißt der. Und Daniel Vallejo ist im Moment der einzige junge Mann, der aus Paraguay in der Weltrangliste ist, 20 Jahre alt, ist ein Spieler, der sehr talentiert ist und der hier dieses Turnier bestritten hat. Und das Interview mit Daniel Vallejo, das hört ihr hier.
And what about tennis in Paraguay? It's popular? No. Or a little bit? Or I don't know.
It's a very loved sport, but there's no many players in the country. I'm basically the only one competing in terms of professional tennis. There's one in college, there's one that is trying to compete, but I'm basically the only one.
And why tennis?
Because my grandfather, my dad and my two brothers play tennis. My two brothers went to college, Division I, so they basically introduced to me tennis.
And the last one from my side, we have the electronic line calling here. What are your experiences with ELC and do you expect on clay?
First time in clay with the electronic call and it's very nice. It's not common to play with that with the electronic line call. And, it's a very fun experience. Hopefully, I can have a good taste of it.
Mm-hmm. Thank you.
So what about the federation in Paraguay tennis? Is it the federation able to support some players?
I mean, like I said, there's not many players, but I'm very grateful that they can, support me when I'm asking for something. They support me with the Davis Cup. When I ask for something, they usually get it, so I'm just very grateful for that.
You've been juniors world number one. How do you rate your development from juniors level to seniors level?
It's even very good. Just last year, I was having my first year as a professional. I think I've been growing a lot in the past years, and you know, I'm basically a challenger player right now, and you know, I'm very happy with my development, and hopefully, you know, I can get to the top 100 one day.
This year, you clinched your first title on the Challenger Tour. What did it mean to you?
It was a very good experience, a very good moment to get my first Challenger Tour. It was something that I was working very hard to get, and you know, it was very important because thanks to that, I get to go higher in the rankings. I can play these types of tournaments. You know, winning tournaments is not very common, especially in tennis. So you know, just very happy to get that title. Hopefully, I can get another one and more in my career.
How would you describe your own game style?
My game style, I believe, is I always try to be aggressive. I have a really solid backhand that I can rely on a lot, but I always try to play with my forehand, try to, you know, be the first one that moves the other player and being aggressive in the court. I think I can grow a lot in this next years, and hopefully I can develop my game a lot more, and you know, transform my game a lot more, and be more aggressive, more defensive too, you know, being a well-rounded player.
When you're off the court, what are your hobbies, what are your interests?
I'm just very normal guy. I would just hang out with my friends in the tournament or off the tournament. I'll go have dinner, maybe watch some French Open, maybe right now. You know, just chill, relax, and recover for the next day.
Do you have a particular player you really like to watch?
Used to be a lot Andy Murray. He's my favorite player, but right now he's not winning a lot. So I like more Djokovic. I like Sinner. I think Djokovic and Sinner are my favorite ones.
And as you said, you mainly played in America, the swing, and now in Europe. How would you describe the differences in terms of the competition between Europe and America?
It's very different, South America, America, and Europe. I think Europe is the toughest one. You have very tough players that there are 800 or 700, and they're very good. And you know, the competition, the rankings are much better, and it's because you have tournaments all year, all the time. And I think, you know, it's tougher, but I like the competition, I like the tournaments, I like the organization. And you know, I'll go back to play the Davis Cup now, and then after a few weeks I'll come back.
Was there a particular reason why you chose to play in Heilbronn, because there are a lot of tournaments going on this week?
I think it's because I like to play the better tournaments, the more quality tournaments. So, you know, I think I believe I'm a player that if I'm playing good, I can play against anyone. And if I play the higher tournaments and if I have a good week, I can get a lot more points. So I look forward to this week so I can, you know, play a good tennis.
And maybe because you mentioned earlier that you practiced in Manacor, the Rafa Nadal Academy. Was it just for a practice session or on a longer basis as well?
I had a one year contract and to practice, and so I was there full year, and it was an unbelievable experience that helped me develop a lot more. You know, to learn the Spanish culture. It was very good experience, and you know, hopefully I can come back there and practice a few weeks while I'm in Europe.
You also practice with Rafa?
I practice a few times with him. He's, you know, unbelievable experience. What else? You know, he's an unbelievable player, unbelievable guy, and you know, very good experience.
When you hear people say you'll become the number one, like Djokovic did, what does this mean to you? Is there any special pressure, or is it just like, they can say whatever they want?
I know that being number one junior is not important in the ATP in long distance. you know, I was number one. I was very happy. It was a goal that I had, but I kept working, and you know, I wanna be a top 50, top 20, whatever I can get in the ATP rankings. That's my future goal.
Step by step.
Step by step. Yeah.
Valero als Junior wirklich sehr, sehr gut und versucht sich jetzt so ein bisschen auf der großen Tour. Er ist da auf einem guten Weg, möchte ich meinen. Er ist jetzt auf Platz 288 in der aktuellen Weltrangliste, 20 Jahre alt. Ich glaube, von dem können wir noch ein bisschen was erwarten.
Er war Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste, ja, genau. Also top platziert, genau, wie du gesagt hast, 20 Jahre alt und hat auch schon jetzt auf der Herrentour schon erste Erfolge gefeiert, hat in Sao Leopoldo sein erstes Challenger-Turnier gewonnen gehabt, im März, Ende März war das. Und auf den haben wir uns, sage ich mal, relativ schnell gestürzt, aus dem Grund heraus, dass das bisher noch ein sehr seltener Gast in Europa ist. Denn Wir haben ja auch einen riesen Clay Court Spring in Südamerika und logischerweise sind die Jungs natürlich dann hauptsächlich in ihrer Region, auf ihrem Kontinent unterwegs, was ja auch Sinn ist, um hier die Reisestrapazen dann nicht zu erhöhen. Aber jetzt, klar, im Sommer, im europäischen Sommer, dann fokussiert sich also auch ein Teil der Amerikaner dann wiederum auf Europa. Und für Vallejo war das dann eben auch die Möglichkeit, dann hier in Heilbronn aufzuschlagen. Und er hat eben gesagt, dass es eben eines seiner ersten Turniere überhaupt in Europa ist. Ist eine Umstellung, natürlich immer wieder auch eine neue Erfahrung, neue Turniere, die er sammelt, aber ein super Spieler, dem man natürlich anmerkt, dass er dieses ja irgendwie auch neue Sandplatztennis der Südamerikaner auch spielt. Das heißt, nicht unbedingt immer 5 Meter hinter der Grundlinie stehen muss, sondern eben auch versucht, Bälle früh zu nehmen und dadurch schon einen anderen, aggressiveren und auch dominanteren Spielstil an den Tag legt.
Ja, er ist fast gleich alt wie Carlos Alcaraz. Und wo ist Carlos Alcaraz jetzt und wo ist Vallejo da? Ne?
Gut, klar. das kann man immer so sehen, aber wir hätten wahrscheinlich.
Scherz.
Aber wir hätten natürlich wahrscheinlich auch 250 Spiele, wo es eben anders aussehen würde.
Ja, klar.
Aber das ist natürlich immer, haben wir auch mehrfach diskutiert, das Entscheidende, diesen Sprung zu schaffen. Und ich glaube, bei ihm wird das auf jeden Fall kommen. Er ist schon auf einem sehr guten Weg. Nicht jeder ist natürlich ein Carlos Alcaraz, ganz klar.
Ja. Carlos Alcaraz, der hat ganz gut abgeschnitten letzte Woche bei den French Open. Das war Dani Vallejo, der war nicht so ganz weit gekommen. Ein anderer Spieler, der auch nicht ganz weit gekommen ist, und wir haben über ihn schon gesprochen, ist Daniel Altmaier. Der war hier in 1 gesetzt, hat in der ersten Runde noch gegen Marco Topo gewonnen. Auch er hatte noch eine Außenseiterchance, zu Olympia zu fahren. Hätte dann allerdings gegen Max Kaczmarzyk gewinnen müssen, unter anderem. Das hat er nicht getan, ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Das Interview, das er allerdings gegeben hat, finde ich, war sehr, sehr gut, weil er vor allen Dingen hier ein krachendes Statement für Challenger-Turniere in Deutschland gegeben hat und insgesamt sich zur Turnierlandschaft in Deutschland geäußert hat. Und das sind 15 sehr lohnende Minuten, wie ich finde. Hört gerne mal rein. Das ist Daniel Altmaier in einer großen Medienrunde, die in Heilbronn letzte Woche durchgeführt worden ist.
Sie haben gestern nach dem Sieg gesagt, eben, dass Sie 3 Sandplatzturniere spielen.
Ja.
Wie genau ist der Plan?
Perugia und Sassuolo. Die 225er spiele ich danach.
Als Sie sich hier verabschiedet hatten vor 2 Jahren, haben Sie gesagt, so, jetzt geht es zur ATP-Tour, was grundsätzlich ja funktioniert hat. Andere streuen auch immer wieder Challenger ein. Wie ist so gerade der Stand? Wie sehen Sie sich und wie ist der Turnierplan so grundsätzlich?
Man ist vom Ranking dick abgerutscht. Ich bin da jetzt 2. Runde in Paris verloren und da bietet sich das an, bei einem Turnier zu spielen, wo man einfach schon mal gewonnen hat.
Ja.
Ich hätte jetzt genauso gut auch die Woche aussetzen können. Jetzt spielen wir natürlich um Olympia, wie jeder weiß, noch die Woche. Das war auch nochmal ein extra Faktor. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr auch anders geplant, weil ich in Stuttgart-Halle in der Quali war und auch zu den Turnieren keinen wirklichen Kontakt hatte bezüglich Hauptfeld. Also, dementsprechend habe ich dann gesagt, für mich sportlich macht es am meisten Sinn, auf demselben Belag zu sein wie jetzt in Heilbronn, um da nicht groß auf meinen Körper, glaube ich, Stress zuzubereiten. Und dann eine Woche vor Wimbledon werde ich mich dann eine Woche schon in Wimbledon vorbereiten. Das mache ich dieses Jahr auch anders. Und ich glaube, das wird mir auch mal helfen, ein anderer Ansatz. Da werde ich eine Woche vorher anreisen, habe mir dann ein Haus gemietet und werde das dann mal anders angehen dieses Jahr Wimbledon.
Da in London, da gibt es ja auch öfter so Einladungsturniere. Ist sowas auch eine Option für dich?
Ich meine, wenn da eine Option besteht, warum nicht? Ich glaube, das kann bestimmt eine gute Option sein. Das wird man dann sehen, wenn man, ich glaube, die Organisatoren von den Events schauen dann auch drauf, okay, wer ist denn tatsächlich da? Das wissen ja die meisten im Voraus. Mal schauen.
Nochmal quasi einen Schritt zurück. Es war im Februar letztes Jahr die Davis Cup. Eine Riesenerfahrung, das Match gegen Wawrinka. War sehr emotional. Was nehmen Sie da mit, auch jetzt eben über jetzt das normale Business hinaus für Deutschland spielen, eben vielleicht Olympiaspielen? Was haben Sie da gelernt?
Also ich finde auf jeden Fall, dass ich habe, glaube ich, so von Deutschland das Potenzial gemerkt, dass wenn wirklich das Publikum hinter einem steht und respektiert und dass das Publikum merkt, man spielt nicht nur für sich, sondern für die Nation, das war einfach eine andere Energie. Und das fehlt mir, glaube ich, auch ab und zu, glaube ich, auf deutschen Turnieren, dass man einfach diese Energie als deutscher Spieler spürt. Gar nicht als Kritik, sondern wir haben einfach so eine Mentalität, dass wenn man dann in einer Partie mal 2-6 hinten liegt, dass dann die Fans auch nicht mehr so mitgehen wie vorher. Das ist teilweise so ein bisschen schade, aber ich glaube, dieses Davis Cup hat dann nochmal einen ganz anderen Ansporn, weil jeder weiß, okay, das sind nur 3 Partien und es geht nicht nächste Woche weiter in dem nächsten Turnier, sondern das ist die einzige Möglichkeit, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Deshalb halt eben genauso wie so eine EM im Fußball, eine WM im Fußball, dass da eben der Hauptfokus ist und nicht wie Leute teilweise individuell abschneiden.
Weil Sie sagen Mentalität, wir saßen jetzt vor ein paar Tagen hier mit Jannik Hanfmann, der einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat wie Sie. Der sagt eben Argentinien, Südamerika, anderer Input, das passt irgendwie besser. Wie würden Sie den Unterschied zwischen den Tennismentalitäten beschreiben oder Trainingsmentalitäten?
Man wird mehr wertgeschätzt als Athlet einfach. Und das spürt man, glaube ich, in Südamerika deutlich mehr, ob das jetzt die Medien sind, ob das jetzt, also jetzt nicht gar nicht böse gesehen, es gibt halt Tennis-fanatische Fans im Tennis, so wie jetzt ihr bei den Turnieren, hier bei den Challenger seid, aber die Hauptmedien, würde ich jetzt sagen, kümmern sich dann nur erst, wenn man eine Sensation bei einem Grand Slam geschafft hat oder mal einen großen Namen rausgenommen hat aus dem Turnier. Das ist die Realität. ESPN, wenn man sich die Social Media Accounts anschaut, haben 500.000 Follower, da schaut jeder drauf und da weiß jeder, wer Halbfinale sogar bei einem Challenger gespielt hat und kriegt da die Wertschätzung. Ich glaube, da diese Medienpräsenz fehlt uns einfach als Sportart Tennis, gar nicht so als Spieler, sondern Athlet, sondern der Markt Tennis in Deutschland für Spieler, sage ich mal, ab 50 bis 200 ist nicht so groß. Das merkt man auch, wenn ich jetzt spiele, gestern habe ich vor 100 Leuten gespielt, das würde, glaube ich, in einem Buenos Aires Challenger zum Beispiel am Ende des Jahres, wenn ich jetzt als eingesetzter Argentinier da bin, spiele ich dann vielleicht vor 1.500. Das sind andere Sphären, weil die Leute da sehr fokussiert sind auf professionellen Tennissport und nicht nur den Breitensport. Ja? Ich glaube schon, dass wir viel mehr Leute haben, die wirklich Tennis spielen, durch die Medienspieler, durch die Funkspieler. Es gibt in keinem anderen Land diese Liebe zum Sport. Aber die Wertschätzung als Tennisprofi kriegt man dann tatsächlich erst, wenn man eben Woche für Woche bei den größten Turnieren erfolgreich ist.
Ist es da auch so, dass diese Fans breitere Sportfans sind, dass die jetzt mal in Deutschland sagen, weil es meistens so, der ist Fußballfans und dann nichts und zum Tennis geht vielleicht eher einer, der vielleicht selber spielt oder halt für diesen, in Anführungszeichen, Randsport halt eher mehr übrig hat.
Klar, also ich meine in Argentinien glaube ich allgemein, dass in Argentinien zu unterstützen, ob das jetzt Fußball ist, ob das selbst Tischtennis wäre, man will einen argentinischen Sieger sehen. Ob das jetzt 7-6 im dritten ist oder ob der 6-0, 6-0 gewinnt, ist am Ende egal. Sondern Hauptsache, der gewinnt den nächsten Punkt. Und nicht immer den schönsten Sieg, sag ich mal, sondern auch mal diese dreckigen, diese nicht schönen, diese, wo ein Gegner mal einen Doppelfehler serviert, wo einfache Fehler passieren, auch das so ein bisschen mal wertzuschätzen. Und nicht nur, wenn man halt die Rückhand mit 200 auf die Linie spielt. Das ist so ein bisschen das, was ich mitgekriegt habe, weil ich habe ja auch mal vor 2 Jahren am Ende des Jahres 3 Challenger in Südamerika gespielt, wo ich 2 gewonnen habe und das Halbfinale erreicht habe und dementsprechend mich wieder in die Top 80 gespielt hat. Da habe ich sehr hohe Energie gespürt von den Leuten, weil da sehr wertgeschätzt wurde, boah, da ist ein junger deutscher Spieler, der Spanisch spricht, der es verdient hat, ja, respektiert zu werden, würde ich einfach mal sagen. Ja? Weil ob ich jetzt vom Ranking fall und in Heilbronn spiele oder jetzt in Longlen spiele, ich bin dieselbe Person, das hat sich ja nichts verändert. Letzte Woche ist halt nur die Medienpräsenz, dieser Hype ist halt viel größer, wie jetzt in Heilbronn, obwohl, wer weiß, vielleicht Heilbronn für meine Karriere irgendwann dann mal wichtiger wird, für mich persönlich, als ein Sieg auf dem Longlen. Sage ich jetzt nur mal grob, ja, weil jedes Match am Ende des Tages ist wichtig für unsere Karriere.
Sie sagten vorhin, wie jeder weiß, mit Olympia-Quali, Sie sagten, so bis vor kurzem war Ihnen das aber gar nicht so bewusst, wie wichtig wäre das oder schön wäre das?
Hundertprozentig wäre das. Natürlich wäre das extrem wichtig. Ich sage, ich bin immer ein Fan davon, sich nicht extra Druck zu machen. Wenn es passieren soll, bin ich da und werde mein Bestes geben, so wie ich das auch morgen in der Partie sein werde. Und dann, wenn ich mich qualifiziere, habe ich es verdient, mir den Spot zu arbeiten. Und wenn nicht, dann hat es Malterer verdient in dem Jahr. Und in 4 Jahren habe ich dann die nächste Chance. Und dementsprechend ist das, glaube ich, so meine Hauptmotivation. Und ich glaube, so ein bisschen dieses zu sagen, ah, gib dir das vielleicht extra Kick oder da gib dir das vielleicht extra Kick, das hört sich zwar dann, wenn ich das jetzt sagen würde, immer so schön an, darüber kann man schön schreiben, aber so steckt das nicht so in mir drin, sondern so mein Team und alle, die um mich rum sind, versuchen mich das sehr, so ein bisschen dieses Feuer, so was Motivation und extra Motivation angeht, so ein bisschen zu löschen, weil man tatsächlich erstmal ein paar andere Steps machen muss. Und wenn ich jetzt Top 30 stehen würde, müssten wir uns gar nicht im Kopf machen, hier zu spielen. Von daher, ich verbessere mich im Tennis und dann macht sich die Bühne dann auch nochmal weiter.
Das ist, by the way, der gleiche Ansatz, den der Maxi Marterer auch hat. Er sagte, bis vor einer Woche wusste ich das gar nicht. Der Yannick Hanfmann, der hatte sich jetzt schon eher mit beschäftigt. Aber auch gesagt, naja, eben, ich muss erstmal ein Match gewinnen. Aber wer hat das denn auch schon? Also ja, man muss ja erstmal seinen Basisjob machen. Das andere kommt dann oder es kommt eben nicht. Was soll denn als so der nächste Step für Sie sein? Was sollte kommen?
Also,
was ist der Plan?
Also ich denke, dass ich auf jeden Fall ein deutlich stabilerer Spieler bin wie letztes Jahr. Ob ich jetzt 50 stehe oder 80, ich merke, dass die Entwicklung nach vorne geht. Ich merke, dass ich reifer werde. Ich merke, dass sich mein Team besser einbindet. Ich habe jetzt auch, sage ich mal, mein Team komplett so, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe. Erst seit Dezember arbeiten wir jetzt tatsächlich mit 7-8 Leuten tagtäglich zusammen. Und das gibt mir auch eine gewisse, ja, gewisse Ruhe, weil wir kommunizieren zusammen, wir wissen genau, an welchem Punkt ich bin, persönlich oder in meinem Job. Und das gibt mir einfach diese Kraft, mich an diesen Ort zurückzukehren, auch wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe, an was muss ich arbeiten, was man verbessern kann. Und der Sport, natürlich hat man sportlich Ziele, ja. Ich finde, wie gesagt, ich glaube, der nächste Schritt ist, wenn man gesetzt ist bei den Grand Slams, sprich Top 32 der Welt zu stehen, ist auf jeden Fall mein Ziel, ja, weil dann macht das schon ein bisschen das Leben einfacher. Das kann auch ein Spruch bestätigen, der dann mal kurz rausgefallen ist. Das macht schon gewisse Sachen deutlich angenehmer im Leben. Das ist das nächste Ziel, würde ich sagen, wo ich sage, wie ich gesagt habe, okay, in die Top 50 zu kommen. Letztes Jahr habe ich geschafft, Top 32 zu stehen. Wenn ich gewisse Hausaufgaben gut erledige in dem Jahr, ist das ein realistisches Ziel. Was am Ende passiert, weiß ich nicht. Wie gesagt, ja, das hast du dann im Hinterkopf abgespeichert, aber ich weiß, dass morgen die Partie eigentlich das Allerwichtigste ist.
Wo ist denn Ihr Trainingszentrum? Wo ist Ihr Zuhause?
Also ich momentan verbringe weiterhin noch Zeit in Düsseldorf bei meinen Eltern, also in Kempten. Bin viel Zeit bei der Familie meiner Freundin in Mexiko, vor allem wenn ich Freizeit habe. Und meine Trainingsbasis ist in Buenos Aires.
Viel unterwegs.
Viele Meilen. So ist das ja sozusagen. Aber ich finde das schon ganz gut, dass ich das so ein bisschen verteilt habe. Weil wenn ich aus Amerika habe ich einen kurzen Weg nach Mexiko. Wenn ich hier in Europa bin, bin ich bei mir zu Hause. Das ist auch ganz schön.
Wir saßen jetzt die Tage auch hier und haben darüber gesprochen. So, also es waren letztes Jahr 10 Challenger-Turniere in Deutschland. Jetzt sind es 7. Die Italiener, oh, ich habe die Zahl sich ausgedacht. Letztes Jahr, der sind glaube ich 21, also es war in 20er-Bereich, wo halt viel mehr Förderung passieren kann, auch über Wildcards. Müsste es in dem großen Tennisland Deutschland viel mehr Turniere geben?
Müsste, ja. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptfokus ist. Vielleicht vom deutschen Tennis. Es gibt keinen Markt für uns, in Challenger zu investieren, weil, glaube ich, auch so als Nation nicht der Fokus ist, welches Talent schafft es, als nächstes in die Top 10 zu kommen. In Italien schon. Da setzt sich eine Föderation hin und sagt, okay, wie viele Spieler können wir in den nächsten 10 Jahren hoffentlich in den Top 100 haben. Und der Hauptfokus hier sind vielleicht Punktspiele, Medenspiele, Bundesliga, ich weiß es nicht. Aber da steht nicht ganz oben auf dem Zettel, Leistung, Sport, Tennis, wollen wir in den nächsten 10 Jahren 15 Spieler unter den Top 100 haben. Was müssen wir dafür tun?
Wäre denn, müsste der Ansatz sein, in Deutschland dann, eher dann so ein Umfeld zu schaffen? Also wir sind ja sehr auf Fußball fokussiert. Naja, Glückwunsch, wenn in der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland anfängt, ist das ja in dem Fall zumindest nachvollziehbar. Müsste es nicht dann eben, hat das was mit der Kultur auch zu tun?
Mit Sicherheit. Also ich finde, dass wir hundertprozentig, ich meine, es ist ja einfach, wenn man sich den Tennismarkt anguckt, was machen andere Länder besser wie wir? Du hast ja die Benchmark. Südamerika, Italien, Frankreich, was machen die gut und warum sind da Fans mehr engagiert? Was machen die anders? Und das ist eben, sich auch mal so ein bisschen links und rechts zu gucken, weil ich finde, um ein gutes Produkt rauszubringen, muss man gut wissen, wie kann ich eigentlich ein gutes Produkt kopieren. Und dementsprechend, wenn wir jetzt 25 Challenger hätten, bin ich mir sicher, dass ein Marco Toppo 150 stehen würde, dass ein Nicola Kuhn hochkommen würde, dass ein Mats Rosenkranz hochkommen würde und dass viele andere hochkommen würden, einfach automatisch, weil wir weniger Kosten haben. Es gibt Leute, ich habe den Timo Stodder kennengelernt jetzt in Berlin, der stand 240, der hat gesagt, ich höre auf mit Tennis. Und ich finde, das ist traurig, weil der sagt, ich kann das nicht mehr finanzieren. Und einer, der in Südamerika 10 Plätze davon entfernt ist, bei einem Grand Slam Quali zu sein, das tut mir weh, dass ein Deutscher da aufhören muss, weil der einfach keine Unterstützung kriegt. Und das gibt's in Italien nicht, sondern da spielt ein Napolitano seit 10 Jahren Challenger und hat jetzt gerade den Sprung geschafft, weil der tatsächlich vom italienischen Tennis oder persönlich diese Motivation hatte, ich habe in meinem Land 25 Turniere, irgendwann schaffe ich das schon. Und hier haben wir das nicht, wie du schon gesagt hast. Wir haben 7 Turniere im Jahr, dann ist es eben schwer. Und teilweise kommst du ja gar nicht rein in die Turniere.
Nee, deswegen ist es ja umso schöner, dass sie mal wieder vorbeigeguckt haben.
Ja. Ein Kritikpunkt ist ja auch immer das Schulsystem in Deutschland. Wie lief das bei dir eigentlich so ab?
Also
das
Schulsystem, ich war eigentlich ein sehr fröhliches Kind in der Schule. Ich habe meine ersten 4 Jahre in der Schule in der Montessori verbracht. Da sehr, sehr viel gelernt, eben eine katholische Schule, kleine Schulklassen, eben sehr, sehr viel gelernt, viel Disziplin auch. Danach bin ich auf ein Gymnasium gewechselt, nahe von bei mir zu Hause, wo wir eine sehr jungsdominante Klasse waren. Wir hatten, ich glaube, von 26 Schülern waren wir 23 Jungs. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe auf jeden Fall sehr interessante Erinnerung einfach an die Schule hier. Ich glaube, das war eine sehr, sehr...
Ja, eine gute. Aber es war ein ganz normales Gymnasium, jetzt keine Ferngymnasium.
Nichts Besonderes. Ich wurde auch von der Schule unterstützt, dass ich morgens trainieren konnte, nicht zum Sportunterricht erschienen bin. Man hat eben auf dem Dorf hier in Deutschland hat man doch noch sehr... Also ich bin aus einer ganz kleinen Stadt, ich komme eben aus dem Dorf, wo kaum Leute wohnen. Man wird da tatsächlich auch unterstützt und das habe ich auch jetzt gemerkt. Ich habe zu Hause in meinem Heimatclub trainiert und da waren nun mal dann auf einmal aus dem Nichts 40 Zuschauer da, weil der kleine Club sich darüber gefreut hat. Und ich sage, würde ich jetzt einen Challenger bei mir in Santo Bert spielen, wäre die Anlage brechend voll. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, man muss auch in die Städte rein, wo Leute Lust haben, Tennis zu schauen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und nicht nur, wo es dann vielleicht gerade passt, mit einer Halle, mit einem Club, sondern auch in die Clubs, wie es in Braunschweig zum Beispiel ist. Der Club ist voll. Hier kann ich mich erinnern, als ich den Titel gewonnen habe. Das war voll. Aber wir haben teilweise auch Challenger, wo das, glaube ich, nicht die Sache ist. Die Hallenturniere, die wir gespielt haben in München, das sind in Anführungszeichen keine attraktive, das sind Tennishallen. Wir haben so ein schönes Clubleben, wir haben solche
schönen Clubs, wo einfach Leute Lust haben, Tennis zu schauen. Mannheim, Bundesliga. Es gibt selbst in Gladbach, Neuss, Düsseldorf damals. Als ich kleiner Junge war, ich bin auf jede Bundesliga-Partie gegangen, Krefeld. Das war gerappelt voll. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen deutlich besser vermarkten. Ja? Ich war hier durch Heilbronn, damals gab es Plakate, jetzt sieht man keins mehr in der Stadt. Und so einfach ist eigentlich Marketing heutzutage in der Stadt, ja, einfach zu einem großen Erlebnis zu machen für die Leute.
Gut, super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Ich kenne Daniel Altmaier durch Pressekonferenzen etc. ja inzwischen auch ein paar Jahre schon. Und ich habe ihn nicht als so meinungsstark empfunden. Ich habe ihn immer als sehr selbstbewusst empfunden, aber nicht so, dass ich gedacht habe, ja, der ist sehr auf manche Themen wirklich fokussiert, beziehungsweise der hat zu manchen Themen wirklich differenzierte und sehr, meiner Meinung nach, sehr starke Meinungen. Und das fand ich, dieses Interview oder diese Medienrunde fand ich sehr gut.
Ja, ich habe immer den Eindruck, es kommt bei den Spielern auch immer etwas drauf an, wie halt gerade der Tag ist, ne, welches Umfeld da ist und deshalb lässt sich das nicht immer so pauschalisieren, würde ich sagen. Ich kann deinen Eindruck nachvollziehen, allerdings habe ich ihn, wie gesagt, auch in Heilbronn und bei diesen Challengern dann auch schon öfter mal so wahrgenommen, dass er doch eine sehr, eine Meinung zu gewissen Themen eben auch hat und die dann auch kundtut und dass es dann immer auch sehr lohnenswert ist, sich mit ihm zu unterhalten. Und das war hier, finde ich, wiederum ein absolutes Beispiel dafür und viele Dinge angesprochen, die ich ehrlich gesagt richtig stark fand, über die wir noch gar nicht so oft geredet haben, wie beispielsweise die Standorte der Challenger-Turniere. Mhm. Wir haben immer gesprochen, dass es zu wenige sind. Ja, das ist klar. Aber die Standorte, und auch das ist ja interessant, na, dass man eben vielleicht auch manche Challenger-Turniere vielleicht hat, die beim Publikum nicht so wahrgenommen werden. Und wir haben jetzt im nächsten Monat die Tennis-Bundesliga. Mhm. Und wenn wir uns die Tennis-Bundesliga anschauen, und wir beide haben die ja in den letzten Jahren auch begleiten dürfen und mitkommentieren dürfen. Und wir haben gesehen, dass das eigentlich immer Events waren, da war richtig viel los, da war richtig Zündstoff, da war richtig Feuer unterm Dach, zumindest eben bei den meisten der Vereine. Und da fragt man sich schon, warum schafft man das nicht eben auch für eine Woche Challenger-Event? Und diese Frage oder diese Position, die finde ich auf jeden Fall mal einen wunderbaren Denkanstoß. Und das fand ich als Beispiel einer dieser Geschichten, die ich von Daniel Altmaier hier wirklich stark fand. Dass er natürlich eben auch sagt, dass der Fokus hier eben mehr auf Breitensport liegt und weniger auf Spitzensport, ist natürlich auch eine kernige Aussage.
Ja, absolut. Und also ich habe dieses Interview oder diese Medienrunde habe ich sehr gerne gehört und mit sehr viel Interesse und gerade was du gesagt hast, diese Standorte. Und er hat gesagt, ja, da sind dann Turniere in München, also das in Ismaningen, beziehungsweise ja auch das Challenger in Hamburg, was ja auch dann auch unter anderem vom DTB durchgeführt wird und wo man sagt, okay, die haben die Anlage quasi vor dem Haus der DTB, aber es kommen halt wenige Zuschauerinnen und Zuschauer hin. Und dann sieht man Braunschweig zum Beispiel, wo es jeden Tag voll ist. Man sieht Heilbronn, wo es fast jeden Tag voll ist. Und man hat das Gefühl, dass in diesen kleinen Orten gerade, dass da wirklich das gelebt wird und dass die Leute Leute froh sind und glücklich sind, dass da Spitzentennis gezeigt wird und dass man da wirklich gern guten Sport bekommt und dann sich das vielleicht dann auch lohnen kann, auch wenn das Turnier in Heilbronn in diesem Jahr eine Stufe runtergegangen ist, was das Preisgeld angeht.
Ja, aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach überhaupt gar nicht entscheidend. Und das haben auch alle Spieler bestätigt. Ob du zum Beispiel einen Challenger 125 oder 100 machst, ist de facto vollkommen egal, sage ich ganz klar. Und das sagen auch alle Spieler. Die kommen nach Heilbronn gerne, weil es ein tolles Turnier ist. Die kommen auch 100. Wenn du es jetzt vielleicht auf 75 runtersetzt, ist vielleicht noch was anderes. Aber ob das jetzt 100 oder 125 ist, das spielt, wie gesagt, keine große Rolle, weder vom Preisgeld noch von den Weltranglistenpunkten her. Aber interessant sind tatsächlich die Standorte. Und du hast natürlich eine Sache angesprochen, beispielsweise die Größe der Stadt im Verhältnis dann zu dem Turnier. Und gerade die Großstädte, ne, und die Millionenmetropolen, haben wir in Deutschland zwar nur 4, aber selbst dort, finde ich, sind ja selbst ATP-Events laufen Gefahr, gar nicht richtig wahrgenommen zu werden. Genau. Also wenn du BMW Open anschaust oder irgendwas beispielsweise, das läuft ja auch so am Rand von München. Na, wenn du da jetzt durch die Stadt durchgehst, bekommst du das auch nicht unbedingt mit, ja, dass hier ein großes Weltranglistenturnier stattfindet. Na, also das ist schon, wäre für einen Challenger natürlich nochmal extrem schwieriger. Du hast jetzt zwei angesprochen, also vor allem Hamburg, das Turnier kenne ich ja auch sehr gut. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das Turnier findet in der Verbandshalle statt. Das ist eine völlig andere Konstellation, ja, als so ein Freiluftturnier. Aber vor allem die Sommerturniere und ebenso Städte, Mannheim, Düsseldorf, Karlsruhe und sowas, das sind doch Städte, da wo von der Größe her es sehr gut passt, ähnlich wie bei Heilbronn. Und worauf, glaube ich, eben Daniel Altmaier auch hinaus wollte, ist die Tennisbegeisterung. Was sind wirklich auch Städte, die irgendwie einen Bezug zu Tennis haben? Ne? Und wie gesagt, die Bundesliga-Standorte, die müssten sich das zumindest alle mal hinterfragen.
Das war also Daniel Altmaier. Wir haben allerdings noch zwei weitere gute Interviews, die hörenswert sind, meiner Meinung nach. Wir haben auch noch Maximilian Materer. Der war in Paris in der zweiten Runde, ist dort ausgeschieden, ist dann weiter nach Heilbronn gereist, hat eine Saison, wo du auch angesprochen hast, ja, vielleicht nicht um 100% die Ergebnisse, aber er hat gesagt, mit meiner Weltranglistenplatzierung wollte ich auf jeden Fall nochmal alle großen Turniere mitspielen. Und Maximilian Materer war auch im Interview und das Interview hört ihr hier.
Ist eine besondere Woche, die letzte Woche, die für die Qualifikation für Olympia zählt. Ziemlich genau an der Stelle saß gestern Janik Hanfmann, der sagte, naja, eben die Voraussetzungen sind für alle drei gleich. Mal gucken, wie es rauskommt. Wie gehen Sie die Woche an mit Blick auf Paris?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war vor einer Woche habe ich überhaupt erst davon erfahren, dass das die letzte Woche ist, das zählt. Also es war jetzt irgendwie, natürlich war für mich Olympia so im Hinterkopf, aber ich habe eigentlich gar nicht, bin gar nicht davon ausgegangen, dass so eine Chance überhaupt besteht. Ich habe Heilbronn unabhängig davon quasi gemeldet. Bin froh, mal wieder hier zu sein und versuche mich einfach auf die Woche zu freuen. Hoffentlich das schaffe ich es, gutes Tennis jetzt spielen zu können. Ist natürlich irgendwo im Hinterkopf, aber ich denke, da brauchen wir jetzt halt nicht jetzt schon übermäßig drüber reden. Also ich versuche einfach so ranzugehen wie bei jedem normalen anderen Turnier. Und ich glaube, das ist auch die gesündeste Einstellung für das Ganze.
So gesund. Wie ist der Fitnesszustand, körperliche Zustand, mentale Zustand?
Alles soweit in Ordnung. Hatte jetzt so ein bisschen zu knabbern, weil das Wetter in Paris eben so eine leichte Erkältung habe ich da mitgenommen, aber fühle mich soweit ganz gut und denke auch, dass ich hier komplett fit spielen kann morgen, wenn es dann losgeht.
Wir haben hier das erste Mal elektronisches Line Calling auf Sand bei einem Challenger. Finden Sie gut? Wie sind Ihre Erfahrungen?
Speziell auf Sand? Ich habe wenig schlechte Erfahrungen mit dem System erstmal gemacht. Auf Sand weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das schon hatte, deswegen auch für mich ein bisschen eine Neuerung. Aber ich denke, in der Quali läuft es ganz gut. Ich habe jetzt noch nicht so viel zugeschaut, aber ich denke, das ist schon was in der Zukunft uns öfter begegnen wird und ist ein System, was, wenn es zuverlässig ist, wovon ich einfach mal ausgehe, ist das rein fürs Tennis her erstmal eine Verbesserung, weil es einfach nicht mehr zu Diskussionen gibt. Es wird gar nicht mehr dazu kommen, dass irgendwie ein Schiedsrichter jetzt groß irgendwie diese übertriebene Aufmerksamkeit bekommt, wenn mal irgendwas ein Problem mit einem Spieler ist oder irgendwelche Diskussionen. Das nimmt es einfach raus. Insofern denke ich, es ist gut für den Sport. Und ja, wie gesagt, wenn man das schafft, das vertrauenswürdig hinzubekommen, dass das System so arbeitet, wie es sein soll, dann ja, gut.
Ist das Thema unter den Kollegen jetzt, weiß ich, in der Pause beim Essen, beim Quatschen?
Nee. Also das ist worüber ich mich jetzt noch nicht groß auseinandergesetzt habe mit, aber wie gesagt, mir hat es gestern jemand gesagt, dass es hier ist, dass das erste Mal auf dem Challenger ausprobiert wird, glaube ich. Insofern, ja, mal schauen. Hoffentlich gibt es bei mir keinen Stress damit im Match.
Neckar Cup ist mehr oder weniger schon so fast Halbzeit in der Saison. Wie schaut so ein Zwischenfazit aus?
Ja, gut, ich habe mir irgendwie ein bisschen natürlich mehr von dem Start in die Saison erhofft. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt, ja, ich sage jetzt mal, die großen Turniere jetzt nicht gescheut, bin auch einfach gegen viele Top-Spieler auch gekommen, öfter mal ein paar enge Matches verloren. Ich denke, jetzt in den letzten Wochen bin ich ein bisschen besser reingekommen, fühle mich eigentlich jetzt schon die ganze Sun-Saison, merke ich eigentlich, dass so nach und nach Fortschritte kommen. Und ja, mal Paris war jetzt für mich auch kein schlechtes Turnier, waren vielleicht Chancen da, dass noch mehr möglich war, aber so fühle ich mich eigentlich ganz wohl zurzeit.
Das heißt, so prinzipiell ist das auch so ein wirklicher Gradmesser diese Saison auch schon wirklich, dass man jetzt mal wirklich auch konstant die größeren Turniere dann avisiert, dort auch mit dabei ist, gegen die ganz Großen dann auch mal spielen kann?
Ja, ich muss auch sagen, es ist was, wo ich eigentlich mir gewünscht habe, wieder in dieser Situation zu sein. Deswegen denke ich, habe es mir letztes Jahr verdient, über einige Challenger-Siege auch, ja, ein gutes Wimbledon-Turnier und so weiter. Aber ich denke, da spreche ich für die meisten Spieler, wir sind alle wollen es schaffen, auf die großen Plätze zu kommen, dort die größten Turniere zu bestreiten. Und das ist was, worüber ich mich erstmal sehr gefreut habe, dass ich das jetzt wieder mir ermöglicht habe, dieses Jahr auf jeden Fall zu spielen.
Du hast gesagt, du freust dich, zurück in Heilbronn zu sein. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal hier warst.
Tatsächlich letztes Jahr.
Ja, war letztes Jahr, okay. Mhm. Ja, siehst schon wieder. Geht alles so schnell.
Ja.
Was macht das Turnier auch so besonders für dich?
Also zum einen ist es einfach sehr attraktiv für mich, einfach von der Anreise. Es ist die Turniere in meiner näheren Umgebung sind auch ein bisschen weniger geworden. Es sind ein paar Challenger, wo ich eigentlich mehr oder weniger daheim war, mit Fürth und Eckental weggefallen. Mhm. Deswegen, ich freue mich immer, in meinem Umkreis zu spielen, auch wenn es jetzt halt nicht Bayern ist, aber so quasi.
Das sind ja auch so Franken, in Anführungszeichen.
Nein, auf jeden Fall ist es immer schön, in Deutschland erstmal zu spielen. Und Heilbronn ist ein Turnier, wo nicht nur ich, aber auch wir viele andere meiner Kollegen immer gerne hinkommen, weil es einfach super organisiert ist. Und deswegen ist es, ja, es liegt auch einfach im Kalender sehr gut. Und deswegen, glaube ich, haben sie auch immer ein sehr gutes Teilnehmerfeld.
Mhm. Tennis-Bundesliga wirst du auch spielen, oder? Wie sind da die Planungen?
Ich spiel wieder für Bredeney. Mhm. Ja, ich bin gar nicht so weit noch in der Planung, aber ich werde sicherlich die ein oder andere Partie wieder für Essen spielen die Saison. Und genau.
Ich glaube, ihr habt da ein ziemlich so eine Art deutsche Nationalmannschaft auch wieder, die da, glaube ich, da zusammen ist, oder?
Ja, so ein erweitertes Davis-Cup-Team. Ja. Ein paar Leute fehlen noch, aber kann ja alles noch kommen über die Jahre.
Das heißt, da ist wahrscheinlich dann auch das Ziel, den Meistertitel dann auf jeden Fall zu holen.
Ja, auf jeden Fall, zumindest so verteidigen jetzt dieses Jahr. Nee, ist wirklich eine coole, sehr harmonische Truppe, wo wir Spieler uns alle freuen, dass man so ein bisschen auch von diesem Turnierstress so ein bisschen wegkommt und einfach eine gute Zeit hat. Und in der Regel ist es dann auch so, wenn man sich wohlfühlt, ein gutes Umfeld hat, dann ist es auch gut zu spielen. Und ich glaube, das ist auch das, warum es vielleicht letztes Jahr so gut geklappt hat.
Vergangenes Jahr war der Neckar Cup ein 125er. Jetzt ist es wieder ein 100er. Das ist ein Rückspiel, der wehtut als Profi. Weniger Preis gibt, weniger Punkte. Oder ist es fast?
Nein, also ich meine, ich glaube, wir Spieler, wir müssen alle irgendwie mit dem Plan leben, so wie er ist. Wir haben jetzt da nicht das größte Mitspracherecht, aber klar, es ist ein Rückschritt rein von den Punkten her. Gleichzeitig muss man sagen, generell, die Challenger-Punkte wurden ja dieses Jahr ein bisschen abgewertet. Es ist schwer, sich über die Tour nach oben zu spielen, auf die große Tour. Insofern, ich weiß nicht, ob sich da alle so einen riesen Gefallen getan haben. Also rein von dem Objektiven, was ich so beurteilen kann, ist, man macht es einfach so ein paar Leuten schwerer, glaube ich, so diese Transition in die Profitour jetzt halt über die Challenger zu machen. Andererseits muss man halt sagen, die ATP-Tour, das habe ich auch jetzt gemerkt, ist einfach rein von den Feldern, von den Teilnehmerfeldern einfach deutlich aufgewertet worden. Also es ist auch natürlich schwerer, seine Punkte auf der großen Tour zu machen. Deswegen, ich glaube, da ist die ATP schon dahinter, das Ganze auszuwerten, ob das ein kluger Schachzug war oder nicht. Rein für mich, als ich das gehört habe, dass erstmal generell Punkte abgewertet wurden bei den Challengern, fand ich eher, naja, medium produktiv, so einfach für die nächste Generation.
Aber eigentlich war die Motivation, es einfacher zu machen, oder? Und also, wo würden Sie dann schrauben, an welcher Stelle?
Oh, ich glaube, da gehen wir ziemlich ins Detail, wo dann müsste ich mir auch natürlich mehr Gedanken nochmal dazu machen. Ich finde, wie gesagt, ich glaube, man braucht ungefähr bestimmt wahrscheinlich 50 bis 100 Punkte mehr muss man holen, um sich da oben festzuspielen, und rein von der Denkweise her immer noch mehr Turniere spielen zu wollen oder um hochzukommen, ich glaube, das ist generell nicht das, was das Gesündeste ist für den Körper eines Profisportlers, weil es einfach nochmal mehr Belastung ist, noch rein körperlich, du musst auch vom Mentalen her immer da sein, immer die Chance dir geben, eine gute Woche zu spielen, und das ist, ja, unser Kalender ist eh schon voll genug. Auch dann eine Ausweitung der Masters-Events auf 10 Tage mit dem Hauptfeld, das ist alles so ein bisschen, was das Ganze eher noch mehr aufbläht, als ein bisschen abgespeckteren Kalender zu haben mit ein bisschen mehr Off-Season. Und ich glaube, da würden sich eigentlich eher mehr Spieler drüber bedanken, wenn das ein bisschen, ja, man mehr Zeit in der Offseason hätte, um auch mal da ein bisschen runterzukommen,
also,
und vielleicht auch mal mehr
an
seinem Körper zu arbeiten.
Ein Interview haben wir noch, oder
sehr
zwei Interviews haben wir noch.
Wird das ganze Jahr über.
Und das ist wieder unter der Kategorie, wie eben schon bei Daniel Vallejo, you heard them first here. Here first, mein Gott.
Du warst zu lange in Frankreich.
Ich war zu lange
in Frankreich. Du kannst gar kein Englisch mehr.
Ja, ja, genau.
Kase.
Ja, genau. Ich habe mir so einen abgebrochen in Frankreich. Jedenfalls zwei Doppelspieler. Und wir haben ja inzwischen in Deutschland eine relative Tradition an guten Doppelspielern. Wir haben angefangen mit Kravitz-Mies. Tim Pütz war natürlich schon immer mit dabei. Allerdings sind im letzten Jahr dann auch noch Konstantin Franzen und Hendrik Jebens nach vorne gekommen. Das war übrigens, das Match habe ich gesehen in der ersten Runde bei den French Open, wo sie im Match-Tiebreak mit 11-9 verloren haben. Absolutes Desaster, nicht Desaster, Drama war es da, was die beiden erlebt haben. Und ein neues Doppel macht sich auf. Die beiden sind jetzt schon unter den Top 130 der Welt. Das sind Jakob Schneider und Mark Wallner. Und ich möchte immer sagen Mark Wallner, weil er auf dem College war und dort fürs College gespielt hat und wahrscheinlich dort immer Wallner genannt worden ist. Aber Mark Wallner ist das. Und Jakob Schneider und Mark Wallner hatten hier im Doppel das Finale erreicht. Und die beiden waren jetzt auch im Interview und in der Medienrunde, und ihr habt sie hier zuerst gehört. Jakob Schneider und Mark Wallner.
Was würdet ihr vielleicht sagen vom Entwicklungsprozess her? Was läuft gerade besser vielleicht heute oder heuer noch als vielleicht letztes Jahr?
Ja, wie Jakob schon gesagt hat, letztes Jahr haben wir hauptsächlich auch auf der ITF-Tour gespielt. Da haben wir immer Wildcards gebraucht, um in die Challenger bei den Schwaben Open oder in Hamburg reinzukommen. Seit Januar spielen wir jetzt Fokus auf Doppel und Challenger. Das heißt, wir haben jetzt echt fast jede Woche in dem Kalenderjahr durchgespielt. Und ja, mit so vielen Matches, die wir jetzt gespielt haben, kommt natürlich automatisch so ein Automatismus, ein Rhythmus rein. Wenn ein paar Zuschauer da sind, dann ist man nicht mehr so nervös. man kennt schon so gewisse Dinge, die uns erwarten werden. Wir wissen, wenn man 4-2 vorne ist und wir servieren mit Break, dass dann nochmal eng werden kann, weil das bei uns einfach so ist ab und zu. Und ja, so Sachen gehen wir jetzt ganz gut damit um, sind sehr offen zueinander, reden, was wir momentan spüren, ob wir ein bisschen tight sind oder loose. Genau, ist viel Kommunikation.
Wie habt ihr euch gefunden als Team? Es gibt ja auf Challenger-Ebene ja viele, die keinen festen Partner haben. Das ist ja auch so ein bisschen Glückssache, gleiche Ranking zu haben, dieselben Turniere reinzukommen. Wie war das bei euch?
Wir waren 2022 eben beide gleichzeitig mit dem College fertig und spielen im selben Verein. Wir kannten uns davor auch schon, aber jetzt nicht so gut. Aber wir haben eigentlich dann schon ziemlich von Anfang an gesagt, dass wenn es geht, dass wir eben zusammen doppelt spielen wollen auf den ITF-Turnieren damals noch. Und dann eben durch die Ligasaison und so weiter hat sich das intensiviert, würde ich sagen. Und ja, wann immer es ging, haben wir eben letztes Jahr dann zusammen gespielt. Und dann lief Doppel für uns beide letztes Jahr so gut, dass wir eben für dieses Jahr gesagt haben, jetzt konzentrieren wir uns nur darauf und spielen nur noch Doppel.
Ist der Einzelletzter die Einzelkarriere quasi auf Eis gelegt dann, dass er sagt, ihr macht das Spiel jetzt nur noch Doppel, weil ihr da erfolgreicher seid, oder?
Im Endeffekt ja, wir versuchen reinzukommen in die Turniere, wenn es geht, aber es ist auch jetzt sehr oft Gott sei Dank so gewesen, dass wir weit gekommen sind und dann ist es schwer am nächsten Tag, selbst wenn man reinkommen würde, irgendwo so kurzfristig noch hinzufahren, zu fliegen und dann schwierig, deswegen voller Fokus auf Doppel.
Derselbe Verein, ich glaube, es ist Wasserburg und also ihr seid ja nicht derselbe Stammverein, aber es ist derselbe Verein für die Liga, oder?
Das ist ja. Genau, ich spiele beim TC Ismaning schon seit 2012. Jakob ist auch schon relativ früh dann in der Regionalliga.
Ja, genau, 5 Jahre
hingewechselt. Genau, ich bin dann reingewachsen in die erste Mannschaft. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt und dann nach dem College habe ich auch einen festen Trainingsstützpunkt gesucht. Und Jakob war schon bei Mark Meigl, hat die Sommer davor da schon trainiert. Und genau, ich habe mich dann auch für den Mark entschieden, weil das im Heimverein der Trainer war einfach perfekt. Und dann mit Jakob auch ein Reisepartner für ITF-Turniere. Das war perfekt.
Dieses College wird uns kurz auf dem Platz angedeutet. Da gibt es eine lange Riege inzwischen schon von deutschen Spielern. Könnt ihr nochmal sagen, inwieweit euch das weitergebracht hat? Und viele sagen gerade auch doppelt, das ist in den USA einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Habt ihr das ähnlich empfunden und inwieweit hat euch das geholfen?
Natürlich. Es hat uns sehr viel geholfen, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, da ist doppelt dort sehr hohen Stellenwert. Und man hat einfach extrem viel Matches dort, viel mehr als man irgendwo anders hat im Doppel und es wird auch einfach trainiert. Man trainiert ja nie in Deutschland jetzt so spezifisch Doppel eigentlich und dort schon, da wird jede Einheit normalerweise gibt bis irgendwie Doppel auch dabei und man sieht es auch, wenn man bei Grand Slam Turnieren schaut, wie viele Teams da sind, die vorher einen College-Tennis-Hintergrund haben, dass das einfach schon eine starke Auswirkung hat.
Ihr habt euch aber nicht in den USA habt ihr euch ja nicht gekannt, oder? Also gekannt schon, aber ja, hattet ihr Kontakt oder auch? Ihr wart an unterschiedlichen Unis und ich glaube auch gewechselt, oder? Zwischendurch, ist das richtig? Ihr könnt noch mal sagen, was ihr studiert habt.
Genau, also ich bin schon relativ früh nach Amerika gegangen, war jetzt nicht der beste Junior, deswegen generell College-Tennis hat mich schon sehr verbessert. Ich bin dann zu Temple University nach Philadelphia gegangen und nach einer guten zweiten Saison konnte ich dann zu University of Tennessee wechseln. Da war auch Luca Wiedenmann, waren ein paar Deutsche, zu denen ich dann Kontakt aufgenommen habe. Die haben gesagt, das taugt ihnen sehr dort.
Wir kannten uns schon dort, also wir haben auch gegeneinander dann mal gespielt. Im letzten Jahr war ich dann nämlich bei Wake Forest University und da haben wir gegeneinander gespielt und da haben wir dann schon immer gequatscht und kannten uns schon. Genau, bei mir war es so, ich habe erst für Azusa Pacific University gespielt, in der Division 2 Uni, weil ich damals zu alt war, als ich rüberging für D1 und dann konnte ich aber für das 5. Jahr, das wir durch Corona eben hatten, konnte ich dann wechseln und bin zu Wake Forest für das letzte Jahr, genau.
die Studiengänge, was hattet ihr studiert?
Bachelor habe ich in Finance gemacht.
Finance?
Mit Entrepreneurship als Konzentration oder Minor. Und dann Master in Management und Human Resources gemacht.
Master auch schon drauf gelegt?
Genau, Master. Okay.
Bei mir war Bachelor in Business Management und Master in Communication.
Weil das einzeln schon mal angesprochen wurde, nur mal kurz über Bieterrachen zu sprechen, das kam schon ein bisschen out of the blue, oder? War schon ein toller Erfolg, oder?
Ja, war auf jeden Fall überraschend damals. Und im Einzel das mein größter Erfolg, den ich so hatte, würde ich sagen. Und ja, war eine geile Woche damals, sehr gut gespielt. Da ging alles auf, so für mich, ja, war super.
Wie würdet ihr euren Spielstil im Doppel allgemein so ein bisschen beschreiben? Also wo sind die Stärken, woran gilt es vor allem vielleicht auch noch ein bisschen zu arbeiten?
Also unsere Teamchemie ist definitiv eine Stärke, dass man befreundet ist außerhalb vom Court und sich so gut kennt. Unsere Energie, die wir auf den Court bringen, dass wir uns jeden Fehler verzeihen. Kann einer 4, 5 Fehler, 6 Fehler am Stück machen, das ist dem Partner relativ egal. Und sonst bei mir persönlich der Aufschlag eine Stärke. Jakob finde ich Return und vorne am Netz unglaublich gut. Eine Schwäche von mir ist, was ich weiterhin versuche zu arbeiten, ist einfach am Netz vorne die Bälle wegzuwinkeln, abzulegen.
Das machst du aber auch sehr, sehr, sehr viel besser inzwischen.
Um uns generell, unsere Schwäche generell
hat Schwäche, Aufschlag immer Thema, ja. Genau, aber wir ergänzen uns sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, weil, genau, das ergänzt sich dann.
Aber wirklich, das ist wirklich so. Das ist auch schwierig für die Gegner, wenn sie erst so Bomben vom Markt serviert bekommen und dann kommt ein langsamerer von mir. Ist wirklich nicht so leicht. Okay. Die müssen sich da umstellen und das ist auf jeden Fall auch eine Stärke. Aber ich glaube, die größte ist, wie du schon gesagt hast, dass wir als Team sehr gut auftreten.
Abseits des Platzes, was macht ihr in so einer Turnierwoche? Ihr habt gesagt, auch ITF, da können die Wochen manchmal lang sein, manchmal auch ein bisschen einsam sein. Weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alleine auch großteils unterwegs. Wie vertreibt ihr euch die Zeit?
Ja, die Woche war auch relativ lang, finde ich, mit dem Tag frei gestern. Gut, French Open haben sich angeboten die Woche, viel French Open geschaut, essen gehen, Fitness machen, Physio machen, trainieren. Auch da hier durch die Fußgängerzone ein bisschen durchlaufen und ja, aber nichts Besonderes. Kann schon mal.
Oder sonst ein allgemeiner Hobby ist, was beschäftigt, sondern Fußballclub oder so, was mal.
Also Fußballclub, ich bin ein Riesenfan vom FC Bayern München.
Okay.
Das ist mein Verein. Und sonst in der Freizeit, ja, ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Mit Freunden Karten spielen, Schafkopf und sowas.
Wenn wir Leute dabei haben, dann ist Schafkopf unser Ding. Da spielen wir, können wir stundenlang spielen.
Da haben wir gerade, habt ihr gesehen, Vincenzo Santopadre, der spielt die ganze Zeit mit Luca van Asche, ist der ständig am Zocken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bitte?
Herzen oder
sowas. Die spielt Skopa. Die spielt Skopa. Und er hat gesagt, das bringt auch den. Dem Spieler was, weil es so ein strategisches Spiel ist. Ich meine, Schafkopf ist ja auch was, da muss man ein bisschen mitdenken zumindest. Ja, das ist ja nicht nur auf Glück.
Sollte man.
würde sie das auch schon sehen? Davon kann man dann vielleicht auch in einem anderen Sport auch ein bisschen von profitieren, was so Konzentration ausmacht.
Weiß ich jetzt nicht, aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man sein Gehirn ein bisschen betätigt und nicht nur am Handy ist außerhalb vom Platz, sondern einfach was macht. Da bin ich mir sicher, dass das was bringt. Kartenspielen fix gut.
Dafür, ja. Ne? Wir haben auch immer ein bisschen so Phasen ab und zu. Wir hatten schon so eine Schachphase, wo wir dann außerhalb vom Platz unseren Schach gestürzt haben.
Mhm. Wenn wir woanders sind, versuchen wir auch was anzuschauen.
Ja, genau, also ja, so Städte und so auch.
Sind, haben auch schon so
einige Halbrunden schon ein bisschen was durch, wenn du jetzt von bekanntesten Städten sprichst.
Die Fußgängerzone haben wir angeschaut, aber als wir in Buenos Aires waren, haben wir Hop-on-Hop-off-Bus-Tour gemacht.
Gibt es in Halbrunden
auch? Gibt es auch. Tatsächlich. Okay, haben wir noch heute 8. Als wir in Delhi waren, sind wir zum Taj Mahal gefahren, um das anzuschauen. Also Off-Day. Einfach so Phasen. Wir hatten auch schon eine Lesephase, wo wir viele Bücher gelesen haben. Die Schachphase.
Was lest ihr da?
Eher so Romane bei mir. Aha. Also wirklich
wirkliche Bücher mit Geschichten. Haruki Murakami ist mein Lieblingsautor, falls ihr den kennt.
Ja, Finance-Bücher oder ja, so Self-Improvement-Bücher.
Das ist okay. Bist du auch so ein bisschen mehr so der Zahlenmensch? Ist das etwas, was... Ja?
Schon, ja.
Okay. Ja. Eine Frage vielleicht noch von mir. Letzte, ihr seid ja noch, sag ich mal, relativ jung, auch für Doppelspieler. Das heißt, da ist ja noch einiges an Zeit da. Wie sehen so die Zielsetzungen aus?
Zielsetzung, ja, also denken schon, dass wir lange Karriere vor uns haben. Haben uns auch schon ein paar gesagt, dass wir echt jung sind und noch 10, 15, 20 Jahre spielen können zusammen. Ja. Aber Ziele sind trotzdem eigentlich ja, relativ zügig jetzt halt in die Top 100 und nächstes Jahr dann die Grand Slam Turniere auf jeden Fall in die Top 70 dann.
Ja, auf lange Sicht auf ATP-Ebene festbeißen und dort spielen.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Was ich sehr lustig fand, haben sie gesagt, ja, wir können ja noch 10, 15, 20 Jahre zusammen spielen. Erstmal den Zeithorizont abschätzen.
Ja, aber die beiden sind für Doppelspieler natürlich verhältnismäßig sehr jung. Jakob Schneider ist 28 Jahre, Mark Wallner, Mr. Wallner, ist erst 24. Und ja, zwei Bayern, die jetzt schon seit einiger Zeit fest als Team auf der Tour unterwegs sind, waren sehr erfolgreich, vier gemeinsame Titelgewinne auf der ITF World Tennis Tour.
Sind ziemlich durch die ITF-Tour durchgerauscht, ne?
Ja. Sind richtig durchgerauscht, genau, und dann eben jetzt auch heuer, dann Challenger-Ebene in Prag erste Turnier gewonnen und dann in Augsburg nachgelegt. Also das heißt, sie sind natürlich mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen gekommen, haben bei dem BMW Open, glaube ich, erstes Hauptfeld ATP gespielt. Also auch das in München dann Heimpremiere schon gestartet. Und Jakob Schneider vielleicht auch vorher schon bekannt geworden, weil er ja in Biberach an der Riss vor zwei Jahren schon deutscher Meister wurde. Im Einzel damals kam auch so etwas überraschend, denke ich. Und du hast es angesprochen, beide im College-Tennis aktiv. Da war Jakob bei der Wake Forest University unter anderem. Die haben mal ja gewechselt und Mark Wallner war dann University of Tennessee. Und übrigens beide dann auch mit dem Master abgeschlossen. Also ist eine ähnliche Karriere, ist fast so ein bisschen 1:1 wie diese Kramis-Geschichte, wie dann eben später Jedens und Franzen, du hast gesagt. Also ich glaube, wenn eins läuft in Deutschland, dann sind es die Doppelpaarungen. Also da, glaube ich, braucht sich das deutsche Tennis wenig Gedanken machen.
Nein, da müssen sie sich wenig Gedanken machen. Und wie gesagt, Schneider und Wallner sind jetzt auf dem Weg Richtung Top 100. Und sie haben ja auch gesagt, das ist das Ziel, 2025 dann bei den Grand Slams mit dabei zu sein. Und am besten schon in Australien. Dafür müssten sie ungefähr Top 70 sein. Das haben wir jetzt bei Konstantin Franzen und Henrik Jebens gesehen. Die sind jetzt Top 70 und kommen jetzt in die Hauptfelder bei den Grand Slams rein, waren bei den French Open schon dabei und waren auch bei den Australian Open dabei, werden auch in Wimbledon dabei sein. Also Jakob Schneider und Mark Wallner im Interview. Das Turnier am Ende gewonnen hat Sumit Nagal aus Indien. Im Einzel hat gewonnen gegen Alexander Richard in drei Sätzen. Richard hatte vorher im Halbfinale eine sehr, sehr lustige Partie gegen Jan Schoinski, wo er beinahe ein 6-3 und 4-1 noch weggegeben hätte. Hat am Ende 6-4 im dritten Satz gewonnen. Sumit Nagal hatte im Halbfinale Luka van Asch besiegt. Über Luka van Asch sprechen wir am Ende nochmal. Sumit Nagal also das, der Doppelsieger und das Doppel, das Einzel, das Doppel haben Romain Arnaudot und Geoffrey Blancaneau gewonnen im Finale gegen Schneider und Wallner. Wir hören jetzt nochmal den Turnierdirektor zur Zukunft des Turniers, Metehan und Mine Cebici, zur Zukunft dieses Turniers.
Also bei der Pressekonferenz waren wir alle in einem wirklichen Tief, muss ich sagen. Wir waren alle fix und fertig. Und jetzt in dieser Woche kommt der Tom und sagt, läuft doch eigentlich alles super, oder? Sage ich ja. Es ist schon sehr anstrengend. 10 Jahre weiß ich nicht. Es soll schon weitergehen. Wir haben schon noch Lust. Wir haben die Leidenschaft nicht verworfen. Nur müssen wir schauen, ob wir mit den Schwierigkeiten zurechtkommen.
Die sind die Schwierigkeiten?
Die wären keine Leute. Klar, das Finanzielle natürlich. Und wie er sagte, mit der Anlage, wir fühlen uns ziemlich an unsere Grenzen gekommen hier. Wir könnten, ob wir verbessern können, das ist die Frage.
Aber das bleibt ja so. Also was ist ja alternativlos, oder?
Also von der Turnierseite her kann man die Anlage nicht mehr erweitern. Wir haben schon das ganze Kapazität toll. Nicht erweitern, nicht vergrößern, sei es von der Public View her. Was wichtiger jetzt für das Turnier ist, sei es der Auslauf. Es ist halt begrenzt. Und wir sind jetzt hier mit dem Neckar Cup seit 10 Jahren auch jedes Jahr verwöhnt worden mit Top-Spielern. Und das, was ich vorhin auch gesagt habe, der Spieler geht immer mehr weg von der Grundlinie. Es wird immer aggressiver, kraftbetonender. Und ob wir jetzt für 2025 oder weitere Jahre so ein gutes Tableau, so ein gute Top-100-Spieler bekommen, bin ich sehr fraglich, weil die sich auch untereinander, so wie die Spieler den Neckar Cup loben, wie top das ausgestattet ist, wie top die Pflege ist vom Spieler, so reden sie nur, natürlich würde ich auch, über die Plätze zu sagen, aber also nicht von der Platzhärte her, wir sind einer der besten
Qualität
vom Server, aber der Auslauf. Und da überlegt sich der ein oder andere, tue ich mir das an, weil der muss sich dann komplett umstellen in seiner Spielweise, wenn er diesen einen Auslauf von 1 bis 2 Metern, wo fehlt, nicht hat. Und das in einer Turnierwoche zu machen, macht keiner, wo einen Namen hat.
Sprich, wir bleiben wieder auf dem Level, die Newcomer.
Aber man muss auch dazu sagen, das ist einer der Wochen auf der Challenger Tour, wo am meisten los ist. Wir haben Turniere in Prostějov, wir haben Turniere in Zagreb, wir haben haufenweise Turniere und trotzdem entscheiden sich viele Spieler herzukommen. Also
genau, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die Qualität, was wir von den Spielern angeben. Deswegen haben wir ja, weil wir am Anfang nicht wussten finanziell, wie geht es hin, wo muss man sparen. Wir sparen nicht an der Qualität, im Gegenteil, toppen das nochmal, wir sparen am Preisgeld. Deswegen Hunderter dieses Jahr.
Also ganz zu 100% positiv hört sich das jetzt nicht an, oder?
Ja, also dieses Turnier wird sehr, sehr gut angenommen, aber sie machen halt auch keinen Hehl daraus, dass es natürlich eben die ein oder anderen Problemchen gibt, die im Moment alle Turnierveranstalter haben. Manpower, Sponsorenfindung, und das wurde bereits im Vorfeld angekündigt. Also es wurden Sponsoren halt, sind teilweise abgesprungen, konnten aber auch wieder neue akquiriert werden. Also es ist halt dann auch immer wieder eine schwierige Geschichte, Jahr zu Jahr das zu bringen. Und dazu kommt, dass Chibi, wie er von allen genannt wird, auch mal zwischendurch gesagt hat, naja gut, also die 10 mache ich voll. Na, und dann schauen wir mal. Und deshalb haben natürlich einige so gesagt, na, geht's weiter. Aber tatsächlich ist es angekündigt, dass es eben im nächsten Jahr die 11. Ausgabe des Neckar Cups geben wird. Ähnlicher Zeitraum, beziehungsweise gleicher Zeitraum, nämlich auch wiederum 2. Woche von Roland Garros. Und ja, toi, 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 dass das Turnier erhalten bleibt, denn es ist wirklich eines der Highlights tatsächlich im Challenger-Kalender im Jahr. Also diese, gerade, wir haben es vorher schon gesagt, diese positiven, gut angenommenen Turniere müssen wir unbedingt schauen, dass die eben hier auf der Tour erhalten bleiben.
Und es ist ein perfekter Termin. 2. Woche French Open. Die Spieler, die in den ersten Runden ausgeschieden sind in Paris, kommen rüber nach Heilbronn. Es ist nicht weit der Weg. Perfekter Termin.
Ja, vorher auch gesagt. Also da kann man eben hoffen, dass da die ein oder anderen dann eben auch noch kommen, mit einer Wildcard kommen. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert in den letzten Jahren. Es gab auch eine Zeit lang da das Turnier im Vorfeld von Roland Garros gewesen. Da bin ich dann quasi von Heilbronn auch damals noch nach Paris gefahren. Da waren zum Beispiel Gravitz-Mies welche, die wir von dort aus dann zum Titel verabschiedet haben, wenn wir so wollen. Ja. Das ist natürlich auch von der Location her sehr, sehr gut. Es gibt ein Problem, was tatsächlich ist, das ist dieser der Club, das ist eigentlich eine schöne Anlage, ist auch, wie ich mir habe sagen lassen, der größte und ja, beste Club, wenn man so will, in Heilbronn. Allerdings natürlich ist das Wachstum inzwischen limitiert. Mhm. Also wenn man da irgendwie nicht weitermachen will, muss auch dazu sagen, der Neckar Cup ist ähnlich, nicht ganz so extrem, wie es in Braunschweig ist, so auf dieses Tedestainment fixiert. Das heißt, es gibt dort ein Eventzelt. Das heißt, an 3-4 Abenden gibt es nach dem Tennis auch noch Veranstaltungen, Live-Musik, Players Evenings, Comedy-Veranstaltungen. Also es ist auch wirklich auch so ein Social-Event, das dort stattfindet. Und ja, das Problem, was hier tatsächlich ist, ist vor allem auch die Frage mit den Plätzen. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr beispielsweise Dominik Thiem, auch beim Neckar Cup. Und Dominik Thiem hat sich schwer getan bezüglich des Auslaufs. Ne? Weil wenn du jetzt kommst vom Châtrier und kommst dann zum Tennisclub am Trappensee, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass die Auflaufzonen hinter der Grundlinie einfach limitiert sind. Und das ist auch heute für einen Spielstil, der heute viele Spieler eben haben, dann eben nicht mehr vielleicht immer gewollt. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben in dieser letzten Woche, wo das Turnier stattgefunden hat, ich weiß nicht, wie viele es waren, 4 oder 5 andere Challenger-Turniere gehabt. Mhm. Also es ist die, glaube ich, die Woche, wo tatsächlich, glaube ich, die meisten Turniere überhaupt stattfinden. Das heißt, da ist natürlich auch eine riesen Competition da. Ne? Und da geht es natürlich dann nicht nur nach die Ranglistenpunkte und Entry-List und so weiter, sondern es sind natürlich auch die Gegebenheiten vor Ort. Und ich glaube, viele Spieler kommen eben auch wegen dieser tollen familiären Atmosphäre, weil die sich schlichtweg dort einfach wohlfühlen, weil sie ja auch wirklich gut behandelt werden. Das wurde, wie gesagt, auch durch die Awards mehrfach bestätigt. Aber platztechnisch, anlagentechnisch müsste natürlich etwas verbessert werden. Und da ist halt die Frage, inwieweit das zumindest an diesem Standort noch durchführbar ist. Und ja, das sind halt so ein paar Sachen, die im Moment dort Thema sind. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da nächsten Jahr wieder eine Ausgabe haben werden, weil es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn dieses Turnier vom Kalender verschwinden würde.
Hoffentlich gibt es das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder und dann wird Florian auch wieder vor Ort sein und dann wird es auch wieder eine Challenger Corner geben. Bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir nochmal einmal gerade ankündigen, es gibt gleich noch ein quasi Bonus-Interview. Da ist nämlich Vincenzo Santopadre im Interview mit Florian. Vincenzo Santopadre ist dem einen oder der anderen bekannt dadurch, dass er Coach von Matteo Berrettini war. Matteo Berrettini ist jetzt nicht mehr mit Vincenzo Santopadre zusammen, sondern ist, ich weiß gar nicht, mit wem er jetzt im Moment als Trainer unterwegs ist, ist auch egal. Auf jeden Fall Vincenzo Santopadre seinerseits ist jetzt mit Luca van Asch unterwegs. Und die beiden waren letzte Woche auch dort in Heilbronn, haben das Halbfinale erreicht. Und das Interview gibt es jetzt gleich noch als Bonusinterview nach unserer Verabschiedung. Florian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wo geht's jetzt als nächstes hin?
Sehr gerne nach Stuttgart am Wochenende zum Weißen.
Achso, sehr gut. Dann einmal gerade so ein bisschen ATP schnuppern die Luft. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß da. Uns gibt es beim nächsten Mal wieder mit der Challenger Corner und während Wimbledon gibt es natürlich dann auch wieder die ganzen täglichen Podcasts von Chip in Charge und das können wir jetzt noch gerade mal ankündigen. Florian, Philipp und ich werden die komplette Bundesliga-Saison auf dem Tennis-Channel kommentartechnisch begleiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links für Steady und PayPal hinterlegt. Und jetzt gibt es das zum Abschluss noch, das Interview mit Vincenzo Santopadre. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Yeah, welcome to Heilbronn. Is it your first time here?
No, I came here when I still had some hair.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay.
Because I was really young. I came to like player long time ago. I remember there was a challenger event in January.
Yeah, in Talheim. Yeah.
Indoors. It was really a good tournament, tough tournament, strong tournament, and I think I came a couple of times. So. It's not the first time here.
Okay. What are your memories about the tournament?
I have a good memories. I don't remember everything, but I remember that the tournament was very well organized and like you are able to do in Germany a lot. I know a lot of tournaments in Germany, and I think the organization you are always. you know how to organize something. So I remember that was a very good organization and a very strong tournament, by the way. Yeah. So I have memories. I remember probably, I don't want to say something wrong, but there was like Safin playing that tournament. Mm-hmm. So there was, we were like very good players. I remember the courts were pretty fast, mm-hmm. because I didn't like too much to play on such a fast court, but I remember this.
Okay. Later you became a coach, and I think, yeah, pretty famous that you worked with Matteo Berrettini for many, many years. Can you tell us a bit about this time and how it happened that you came together with Matteo?
Yeah, maybe I need some days to answer this question, but I try to be synthetic to answer in a minute. Long time ago, he was 14 years old. He came together with his brother Jacopo, to my club. I was starting to run a tennis school in Rome in this club, Circolo Canottieri Aniene, that was very close from his previous club, where he had some problems and wanted to to organize maybe in a different way. And his father came to me, and the funny story is that I knew their mother, Jacopo's and Matteo's mother, because mm-hmm. She used to go in the same school when I used to go, mm-hmm. in the same. And then another thing is that Matteo's and Jacopo's grandfather, from mother part, he used to be a member in a club where my parents used to go, so I knew him very well. And I saw this Matteo, this guy, playing a national tournament, like the national championship, when he was 12. So I already knew the guy, I already knew Jacopo too, and they came together to start to work with us. I say us because it was not just me, mm-hmm. but there were other coaches, and they were part of the tennis school. And I soon realized that they had and they have great values, so it was really nice to work with them.
It seemed to be fun on the tour. I watched or saw some of your Instagram posts, and Matteo was sleeping most of the time.
Yeah. Yeah, he was putting on Instagram that I was sleeping, and then I had to answer. You know, like a tennis player, once the opponent is serving, you have to try to answer. Okay. So he was having fun with me about, because it's true that when I am relaxed, no matter where I am, I start sleeping in a while.
Okay.
So I wanted to, as soon as I could realize that he was starting to sleep, I was really fast to take my phone and take a picture, because I had to reply.
Okay. You parted ways end of last year. Can you tell us a bit about this decision?
Yeah, this decision was not simple at all, of course, mm-hmm. because after 13 years, or 14, it's never easy, no matter what you are doing. But we realized together for his profession, the best was to try to change something, because, you know, in a certain way, he was coming back every time after an injury. He was coming back in an unbelievable way, but the things were like having were not going as we wanted to go, mm-hmm. and we were trying a lot, but every time there was like something that was not helping us to do something better. Mm-hmm. So we thought about this. I tried to let him think about this possibility, and all together, and we have a good relation. That's really important, because it was easier to take the decision. Mm. And we together decided that the best way for him, for his professional activity, was to try something different. Mm-hmm. And he wasn't convinced 100%, but because he was a little bit scared about the future.
The future.
Yeah, because he didn't know what's going on, what was going on in the future. And I started to say to him, listen, I tell you one thing, no matter what happens, but this is the right decision. So we take this decision, and also for me, I tell you, the last couple of years together with him were really hard times, because we were trying hard, we were spending a lot of times in difficult moments. So I think for him and for me was the right moment, and I think we were right, because was the best to do.
What do you think he's still able to achieve?
I think he can achieve great things. I don't know exactly what, but I know that he really wants. And as soon as this is the most, this is the priority. One, when a player still has like the power, the energy, the will to he really wants to come back. Mm-hmm. I saw him last 10 days ago in Paris. We had breakfast together, and he was in a certain way sad, because he wanted to compete in Madrid, he wanted to compete in Munich, in Germany, but then he decided to organize in a different way the schedule. He really wanted to play in Rome and Paris, because it's 3 years in a row that he's missing this kind of tournament, that for an Italian, missing Rome is something really hard time. But he told to me that he's sad about this, even because every time he comes back, he soon finds the energy, he soon finds also the result, that it's really unbelievable, because he came back and he played final in a very good challenger event in Phoenix, and then he won the trophy in Marrakesh. He didn't play well in Monte Carlo, but it was predictable. And then he wanted to come back, and then he got injured again. So it was really unlucky.
Now you work with Luca Van Asch.
Yeah.
How come?
That's really nice. Also here, nice story, because we didn't know each other, because we didn't meet. Maybe just in one tournament we were together, but we didn't meet each other. And it comes because he has already a very good coach that works with him since 9 years. And then he had another coach that they were splitting the job together. But then the other coach, they decided to stop, to quit last September. So he was looking for another coach to complete the organization, his team. And he told me that he spoke with a couple of people that said that to contact me. I worked a lot with Ivan Ljubicic, that now right this moment is like a director of the Tennis Federation France.
In France.
And he told to me that he spoke also with Paul-Henri Mathieu, that is Davis Cup captain. So then one day I received a message from Ivan Ljubicic telling me that Luca, I gave your contact to Luca Van Asch, a really nice guy. He would like to contact you because he needs a coach. And then after some days he called me. It was really nice, that because he's so young, and normally when you are so young and so good, you have you have like a manager that is working for you. Maybe you have your father. But he called me in person, and I loved this, because it means that he has personality. And then we started to talk, we find a way that I think that I had other chances, other opportunities, but I want to do something that I really like. Also the idea, because I love this job, but even if I'm staying home in Rome, I work in this club, Circolo Sanitario Arniene. I don't want to do this
just because it's a work. I want to do this because I feel that it gives me good vibes, the energy. I like the situation, the project is young. And you know, it's different to work with the young. I think the coach can do something really, really strong to work with the young. He has good values. He can speak Italian because his mother is Italian. So we speak in Italian. In his home, he speaks Italian. Mm-hmm. So there were like a combination of all these things. And I'm working with him together with another coach. So I'm not like fully, my calendar is not fully booked all the year like it was previously. And I really like it.
How would you describe him? What are his strengths and weaknesses on the court and maybe also off the court?
Yeah, no, he's a really nice guy, very, very polite, very calm off the court. Physically on court he's really strong, he has good strokes, and sometimes he has to be able to react sometimes better to some difficulties, but I guess this is normal to when you're so young, because he just turned 20 last 11th of May, so he's really young. And then of course he has to with the passing of the time, with the passing of the experiences, he is discovering how it works, everything, how the profession, because he has a lot of first times, so he's a newborn tennis player. Even if he had an unbelievable career like junior, he had an unbelievable year last year, he achieved 60 in the world, something like that. So, but he is increasing like a professional tennis player, and I think he will be day by day more consistent, and not only on his game but on his way to be. And it's a really nice guy, and we pass a lot of time together when we are on tournaments. We play cards, we talk. So I think it's nice to spend time together.
Are you only working on tour together, or outside the tour, where are you practicing?
He's based in Paris. Since he lost in Paris, we stayed in Paris, so we worked in Paris. But most of the time we are on tour. But going from a tournament to another, maybe it happened that he played Doha in Dubai, he lost soon in Doha, and then we went straight to Dubai, so we were working on tour. But most of the time when he's in Paris, there is Yannick, the other coach.
What do you think from his game style? Will he have surfaces where his game will fit better, or will he be complete on all surfaces?
He loves clay because he was born on clay. He won Paris on clay. For his game, can fit better the clay court, but he can play really well on our court because he likes to play on our court too. And I'm pretty sure that working on some situations, he will be able also to be a really good player on grass. Of course, on grass there are not so many tournaments, but we have to work. I tell you another thing: some stuff on court, some technique. He is not used to play on grass, but I'm really sure that he needs to play on grass to complete himself, to complete his game. The same thing happened to Matteo, because the first time that we went on grass, he didn't like, because he has not such a big competence on grass. It was useful for us because we discovered, let's say, that some stuff that he needs to work. So the beginning his approach was not the best. He didn't like, because of course when a player feels that uncomfortable, or they don't like. But then he realized with the passing of the matches, with the passing of our war, and when the first time that we went on grass was just because we wanted to work for the future. And And then you know that right now his game, his best, his favorite surface is grass. So I don't know if Lugal will have surface grass like best surface, favorite surface. But I'm sure that he will be competitive also on grass.
Are you talking with Luca about goals, or are you only talking how to complete his game, or do you? For you, have some goals that he should achieve?
No, of course, his dream is to. He lives in Paris. He's French. His dream is to win Paris. He already won Paris Junior, so his goal is to win Paris. So we have to work to make the dream happen.
Thanks a lot.
Thanks.
Perfect. Thanks for your time.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.